Na? Erwartet ihr jetzt auch eine ganz tolle Predigt? Die sieht heute ein bisschen anders aus. Wir haben für euch nämlich die dritte Apostelreise auswendig gelernt.
Ja? Missionsreise.
Missionsreise, Entschuldigung, ich bin aufgeregt. wir erklären euch erstmal, wieso.
Genau, also wir waren im Sommer auf der School of Mission und da hat der Ministry, da hat Micha Bruck aus München gesagt, dass wir ein Scripture of the Heart machen werden, also eine Stelle des Herzens. Und da geht es darum, dass man eine ganze Geschichte oder ein Gleichnis aus der Bibel nimmt und sie auswendig lernt und dann vorträgt. Und er hat dann die Geschichte in Gethsemane, wo Jesus mit seinen Jüngern ist, vorgetragen. Und am Anfang waren wir, glaube ich, alle überfordert. So, was? Wir sollen was nehmen und auswendig lernen und vor allem vortragen. Und am Anfang wollten ziemlich viele nicht mitmachen. Aber im Endeffekt haben wir es alle gemacht, weil man setzt sich hin und man setzt sich wirklich damit auseinander. So, du lernst, du musst die Geschichte verstehen, um sie vortragen zu können. Welche Emotionen will ich rüberbringen? Was passiert da eigentlich gerade? Und man lernt auch besser zuzuhören, weil jemand die einfach wirklich das vorzeigt. Und es war ein total das besondere Erlebnis. Und ich werde mich jetzt, glaube ich, ziemlich lange noch an Matthäus 25 erinnern. Das ist das, was ich vorgetragen habe. Und jetzt auch die Apostelgeschichte. Also es ist wirklich was ganz Besonderes.
Ja, im ersten Jahrhundert, als das, was wir euch gleich erzählen werden, passiert ist, gab es das Neue Testament noch nicht. Also es wurde gerade Geschichte geschrieben sozusagen, während sie passierte. Und im ersten Jahrhundert wurde das Evangelium auch nicht weitergegeben, indem jemand das Neue Testament aufgeschlagen hat und das vorgelesen hat. Es wurden einfach die Begebenheiten aus dem Leben von Jesus weitererzählt. Sie haben erzählt, was die Apostel gemacht haben und haben dadurch gegenseitig ihren Glauben gestärkt. Und ich habe für mich, bevor ich Christ wurde, so eine Phase gehabt mit 16, 17 Jahren, da habe ich angefangen, Sachen auswendig zu lernen. Zum Beispiel die Studierzimmerszene von Goethe aus Faust, habe nun auch Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nur nicht Amateur und bin so klug als wie zuvor. Und das waren da so Sachen, wo ich dachte, da steckt irgendwie Wahrheit drinnen. Das ist wert, auswendig zu lernen. Ich habe auch Psalm 1 auswendig gelernt damals. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Wort Tag und Nacht. Und wenn wir über Gottes Wort Tag und Nacht sinnen wollen, dann ist es hilfreich, es auswendig zu können. Zumindest manche Sachen davon. Und vielleicht ist das für euch eine Ermutigung, das auswendig zu lernen. Das funktioniert nicht nur für Studenten. Mir ist aufgefallen, dass es ein bisschen schwieriger geworden ist als früher. Und als ich dann mit Vanessa zusammen das geübt habe, oder sie hat mir geholfen, das zu üben, habe ich gemerkt, sie hat es innerhalb von einem Tag auswendig gekonnt, was sie versucht hat, mir beizubringen, was ich da vor einer Woche versucht habe zu lernen. Dann habe ich gesagt, komm, wir teilen uns das. Du machst auch einen Teil. So, insofern wollen wir das euch gemeinsam vortragen. Moment. So, da könnt ihr ein bisschen mitverfolgen, wo wir uns bewegen. Wir machen eine Serie über die Apostelgeschichte, verschiedene Predigten aus der Apostelgeschichte. Und zuletzt war die zweite Missionsreise von Paulus dran, heute ist die dritte Missionsreise dran. Lasst euch einfach inspirieren mit den Geschichten, die im ersten Jahrhundert auch schon erzählt wurden.
Nachdem Paulus einige Zeit dort verbracht hatte, machte er sich erneut auf die Reise. Er zog zunächst durch das Gebiet von Galatien, dann durch Phrygien und überall stärkte er die Jünger in ihrem Glauben.
Um diese Zeit kam ein Jude namens Apollos nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, war ein glänzender Redner und besaß eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schrift. Ja. Darüber hinaus war er auch in der Lehre des Herrn unterwiesen worden. Überall sprach er mit glühender Begeisterung von Jesus und unterrichtete seine Zuhörer gewissenhaft und genau über das, was Jesus getan und gelehrt hatte. Allerdings kannte er keine andere Taufe als die von Johannes dem Täufer. Dieser Apollos begann nun in der Synagoge frei und offen von Jesus zu sprechen. Auch Aquila und Priscilla hörten ihn. Da luden sie ihn zu sich ein und erklärten ihm, die Lehre Gottes noch genauer. Als Paulus nun in die Provinz Achaia reisen wollte, ermutigten ihn die Christen von Ephesus zu diesem Schritt und gaben ihm einen Empfehlungsbrief mit, in dem sie die Jünger in Achaia baten, ihn freundlich aufzunehmen. Und tatsächlich erwies sich Apollos dort mit seiner besonderen Gabe als eine große Hilfe für die Gläubigen. Denn er führte öffentliche Diskussionen mit den Juden, in denen er ihre Einwände mit überzeugenden Argumenten widerlegte und anhand der Schrift nachwies, dass Jesus der Messias ist.
Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland hinunter bis zur Küste nach Ephesus, wo er auf eine Gruppe von Jüngern traf, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen.
Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zu glauben begonnen habt?
Den Heiligen Geist empfangen? Wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist überhaupt schon gekommen ist.
Welche Taufe wurde dann an euch vollzogen?
Na, die Taufe des Johannes.
Also Johannes hat die Jünger, hat das israelitische Volk zur Umkehr aufgerufen. Und jeder, der seinem Aufruf folgte, den hat er getauft. Aber er hat damit ganz deutlich die Aufforderung verbunden, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus.
Oh. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen von Jesus, dem Herrn. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab. Und sie fingen an, in geistesgewirkten Sprachen zu sprechen und prophetische Aussagen zu machen. Es waren etwa 12 Männer, die zu dieser Gruppe gehörten.
3 Monate lang ging Paulus in die Synagoge von Ephesus und sprach dort frei und offen über das Reich Gottes und allem, was dazugehört. Er diskutierte mit den Synagogenbesuchern und versuchte sie von seiner Botschaft zu überzeugen. Doch einige von ihnen waren nicht bereit, das Evangelium anzunehmen und verschlossen sich dem, was Paulus predigte. Stattdessen redeten sie vor allen Versammelten abfällig über die neue Glaubensgemeinschaft. Daraufhin brach Paulus mit ihnen den Kontakt ab. Zusammen mit denen, die Jünger des Herrn geworden waren, verließ er die jüdische Gemeinde und sprach von da an täglich im Lehrsaal eines Mannes namens Tyrannus. Das tat er volle 2 Jahre lang, sodass nach und nach die komplette Bevölkerung der Provinz Asien die Botschaft des Herrn hörte, Juden wie Nichtjuden.
Dazu kam, dass Gott durch Paulus ganz wunderbare Dinge geschehen ließ. Die Leute nahmen Tücher, mit denen Paulus sich Schweiß gewischt, oder Schürzen, die er bei seinen handwerklichen Arbeiten getragen hatte, und legten sie auf die Kranken, mit dem Ergebnis, dass die Krankheiten verschwanden und dass bei den Besessenen die bösen Geister ausfuhren. Viele jüdische Geisterbeschwörer, die im Lande umherzogen, versuchten, den Namen von Jesus, dem Herrn, für ihre eigenen Zwecke zu gebrauchen.
Sie sprachen den Namen des Herrn über Menschen aus, die von bösen Geistern besessen waren, indem sie folgende Formel verwendet haben. Ich beschwöre dich bei dem Jesus, den Paulus verkündet. So gingen auch zum Beispiel die 7 Söhne des Sceva vor, eines hohen jüdischen Priesters.
Doch eines Tages kam ein Geist aus seinem Körper raus, der besessen war, und sprach: Jesus kenne ich, und wer Paulus ist, weiß ich ebenfalls. Aber wer seid ihr?
Daraufhin stürzte sich der Mensch, der vom bösen Geist besessen war, auf sie und überwältigte sie und schlug sie dermaßen zusammen, dass sie blutig und mit zerrissenen Kleidern aus dem Haus fliehen mussten. Von diesem Vorfall erfuhren alle, die in Ephesus wohnten, Juden wie Nichtjuden. Fiel sie eine große Ehrfurcht und sie priesen den Namen des Herrn Jesus für seine Größe.
Auch traten jetzt viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde und bekannten offen, sich mit okkulten Praktiken auseinandergesetzt zu haben. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf die Summe von 50.000 Silberdrachmen. Das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und dass es einen immer größeren Wert bekommen.
Nach all diesen Ereignissen fasste Paulus den Entschluss, über Mazedonien und über Achaia nach Jerusalem zu reisen.
Und wenn ich dort gewesen bin, muss ich endlich auch Rom besuchen. Er schickte zwei seiner Mitarbeiter, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien vor, blieb aber selbst noch eine Zeit lang in der Provinz Asien. Zu dieser Zeit kam es zu erheblichen Unruhen wegen der neuen Glaubensrichtung in Ephesus.
Ausgelöst wurden sie durch Folgendes. Ein Silberschmied namens Demetrius leitete die Herstellung von silbernen Nachbildungen des Tempels der Göttin Artemis und verschaffte damit große Gewinne. Eines Tages nun organisierte Demetrius einen Termin der Handwerker, die er selbst beschäftigte, und alle anderen, die in diesem Gewerbe tätig waren.
Meine Freunde, ihr wisst, dass wir unseren Wohlstand der Herstellung von Tempelnachbildungen verdanken. Nun habt ihr sicher auch schon mitbekommen, dass dieser Paulus nicht nur hier in Ephesus, sondern beinahe überall in der Provinz Asien Scharen von Leuten den Kopf verdreht und sie auf Abwege führt. Denn er lehrt sie, dass Götter, die von Menschen geschaffen wurden, keine Götter sind. Dadurch droht nicht nur unser Berufsstand in Misskredit zu geraten. Nein, es besteht auch die Gefahr, dass jede Achtung vor dem Tempel der großen Göttin Artemis verloren geht. Am Ende kommt es noch dahin, dass die Göttin selbst ihr Ansehen einbüßt. Sie, die doch von der ganzen Provinz Asien und allen Bürgern auf der ganzen Welt für ihre majestätische Größe gepriesen wird.
Als die Versammelten das hörten, packte sie die Wut und sie schrien: Groß ist die Artemis von Ephesus! Ja, Groß ist die Artemis von Ephesus! Und bald befand sich die ganze Stadt in Aufruhr. Die Menschen stürmten wie ein Mann ins Amphitheater, wobei sie Gaius und Aristarch, die zwei Reisegefährten von Paulus, ergriffen und mitschleppten.
Als Paulus von diesen Vorgängen erfuhr, wollte er selbst vor die Volksmenge treten, aber die Apostel ließen es nicht zu. Und auch einige hohe Beamte der Provinzverwaltung, die freundschaftlich mit ihm verbunden waren, warnten ihn durch Boten davor, ins Theater zu gehen. Im Theater, wo das Volk versammelt war, herrschte ein wildes Durcheinander. Die einen schrien dies, die anderen schrien das und die meisten wussten nicht einmal, weshalb man überhaupt zusammengekommen war.
Schließlich schickten sie Alexander nach vorn. Alexander wollte sich bei einigen der Umstehenden informieren über den Anlass der Versammlung und versuchte dann, sich mit einer Handbewegung Ruhe zu verschaffen. Denn er wollte eine Erklärung für seine Volksgenossen abgeben. Als aber einige aus der Menge bemerkten, dass er Jude war, fingen sie an, einmütig, laut, wie aus einem Mund, 2 Stunden lang zu schreien: Groß ist die Artemis von Ephesus! Groß ist die Artemis! Groß ist die Artemis!
Endlich gelang es dem Stadtpräfekt, die aufgebrachte Menge zu beruhigen. Bürger von Ephesus! Gibt es nicht einen einzigen Menschen, der nicht wüsste, dass unsere Stadt das Vorrecht hat, Wächterin des Tempels der großen Artemis und Beschützerin ihres direkt vom Himmel gefallenen Standesbild zu sein? Weil das nun einmal eine unbestreitbare Tatsache ist, müsst ihr euch ruhig verhalten und dürft euch zu keiner unüberlegten Handlung hinreißen lassen. Die Männer, die ihr hier geschleppt habt, haben schließlich weder den Tempel entweiht, noch unsere Götter verhöhnt. Wenn Demetrius und die Handwerker, die mit ihm gekommen sind, eine Anklage gegen jemanden vorbringen wollen, fällt es in die Zuständigkeit der Prokonsuln. Und es gibt dafür bestimmte Gerichtstage. Dort können die gegnerischen Parteien ihren Streit austragen. Und solltet ihr noch andere Anliegen haben, muss darüber in einer ordnungsgemäß einberufenen Bürgerversammlung entschieden werden. Unsere Stadt droht nämlich angesichts der heutigen Vorkommnisse eine Anklage gegen Rebellion. Und womit könnten wir uns rechtfertigen? Es gibt für diesen Aufruhr nicht den geringsten Grund. Nach diesem Appell löste der Stadtpräfekt die Versammlung auf.
Als sich der Tumult gelegt hatte, rief Paulus nochmal die Jünger zusammen und stärkte ihren Glauben. Danach machte er sich auf die Reise und Richtung Mazedonien. Und auf dem Weg, überall wo er hinkam, ließ er sich viel Zeit und sprach mit den Christen und stärkte ihren Glauben. Dann reiste er nach Griechenland weiter und blieb dort 3 Monate lang. Als er sich nach Syrien einschiffen wollte, erfuhr er, dass die Juden einen Anschlag gegen ihn planten. Daher änderte er seinen Plan und ging auf dem Landweg zurück nach Mazedonien.
Sie reisten nach Troas voraus und warteten dort auf uns. Wir selbst segelten erst nach dem Fest der auf ungesäuerten Brote von Philippi ab. Nach 5-tägiger Fahrt legte unser Schiff in Troas an, wo wir mit den anderen zusammentrafen und eine Woche lang blieben.
Am letzten Abend, es war ein Sonntag, der erste Tag der Woche, kamen wir und die Geschwister der Gemeinde in Troas zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Paulus, der am nächsten Tag weiterreisen wollte, sprach zu den Versammelten. Er hatte noch so viel zu sagen, dass es Mitternacht wurde.
In dem Raum im Obergeschoss, wo wir uns getroffen hatten, brannten zahlreiche Lampen. Ein junger Mann, hieß Eutychus, der saß am offenen Fenster. Als die Rede von Paulus immer mehr in die Länge zog, wurde er von Müdigkeit übermannt und sank in tiefen Schlaf. Er verlor das Gleichgewicht und fiel aus dem Fenster, 3 Stockwerke tief. Die Geschwister, die ihn unterhielten und ihn aufhoben, konnten nur noch seinen Tod feststellen.
Paulus, der ebenfalls hinuntergegangen war, legte sich auf ihn und umfasste den leblosen Körper mit beiden Händen. Dann sprach er zu den Umstehenden: Hört auf zu klagen, er lebt. Nachdem Paulus wieder ins Obergeschoss gegangen war, feierten sie das Mahl des Herrn. Paulus teilte das Brot aus und aß selbst davon. Danach sprach er noch lang mit den Versammelten. Als sie sich schließlich trennten, wurde es bereits hell. Den jungen Mann aber brachte man lebendig und gesund nach Hause. Dieses Ereignis war für die Christen eine große Ermutigung.
Paulus wanderte auf dem Landweg nach Assos, wo er wieder zu uns stoßen wollte, und wir fuhren mit dem Schiff voraus. In Assos schloss er sich uns wieder an und wir segelten zusammen nach Mytilene. Am nächsten Tag kamen wir an der Insel Chios vorbei. Am folgenden Tag steuerten wir auf die Insel Samos zu und erreichten einen Tag später Milet. Paulus hatte sich entschieden, diesmal nicht in Ephesus Halt zu machen, weil er nicht noch mehr Zeit in der Provinz Asien verbringen wollte. Er hatte es eilig, denn er wollte Jerusalem möglichst noch rechtzeitig zum Pfingstfest erreichen. Als wir in Milet anlegten, schickte er jedoch einen Boten zu den Ältesten der Gemeinde in Ephesus und bat sie, zu ihm zu kommen. Und als sie da waren, sagte er: Ihr wisst, dass ich seit dem Tag, als ich die Provinz Asien betrat, bis heute in aller Bescheidenheit und sogar mit Tränen den Auftrag des Herrn erfüllt habe. Ich habe die Belastungen ertragen, die mir die Anschläge der Juden zugefügt haben. Trotzdem habe ich euch immer die Wahrheit gelehrt, sei es in der Öffentlichkeit oder bei euch zu Hause. Ich habe immer nur eine einzige Botschaft für Juden wie für Griechen gehabt, dass die Menschen sich unbedingt von der Sünde abwenden und zu Gott umkehren müssen und dass sie an Jesus Christus glauben, unseren Herrn.
Und jetzt gehe ich auf nach Jerusalem. durch Gottes Geist gedrängt und an seine Weisungen gebunden. Was genau mich dort erwartet, das weiß ich nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Heilige Geist mich in jeder Stadt, durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten werden. Doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönlichen Erhalt ist nicht von Bedeutung. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass ich den Auftrag erfülle, den mir der Herr Jesus gegeben hat, und dass ich meinen Lauf vollende und das Ziel erreiche. Der Auftrag ist es, die gute Nachricht an alle Menschen von der Gnade Gottes weiterzugeben.
Und noch etwas muss ich euch sagen. Euch und allen anderen, bei denen ich gewesen bin, um ihnen Gottes Botschaft zu verkünden. Ich weiß, dass ihr mich nicht wiedersehen werdet. Darum verkündige ich euch heute, dass ich keine Schuld habe, wenn irgendjemand, der diese Botschaft gehört hat, nicht gerettet wird. Denn ich bin meinem Auftrag nicht untreu gewesen und habe euch den Plan Gottes in seiner ganzen Fülle verkündet. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, die euch der Heilige Geist, die euch vom Heiligen Geist zugewiesen wurden, steht ihnen vor als gute Hirten. Gott hat ja das Blut seines Sohnes für sie hingegeben. Ich weiß, dass wenn ich gegangen bin, Wölfe unter die Herde kommen werden und grausam versuchen werden, euch auseinanderzubringen. Sogar aus eurer eigenen Mitte werden Menschen aufstehen, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Seht euch also vor und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang unaufhörlich Tag und Nacht darum gerungen habe, jedem Einzelnen von euch den rechten Weg zu weisen. Und das oft unter Tränen.
Und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft seiner großen Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euren Glauben zu festigen, sodass ihr und alle anderen, die Teil des heiligen Volkes sind, sein ewiges Erbe erlangen könnt. Ihr wisst, mir lag nie was an Gold und Silber. Von keinem von euch habe ich gefragt, ob ich Kleidung haben kann. Seht euch meine Hände an. Ihr könnt bezeugen, dass ich immer durch meine eigene Arbeit dafür gesorgt habe, dass ich und meine Begleiter genug für das Leben haben. Ihr selbst wisst und habt gesehen durch meine Lebensführung, dass Arbeit und Mühe etwas ist, was wir nicht scheuen. Denn nur so können wir den Bedürftigen dienen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt somit also immer an das, was unser Herr Jesus selbst gesagt hat. Geben ist seliger als nehmen.
Als Paulus geendet hatte, kniete er nieder mit den Ältesten und betete mit ihnen zusammen. Als sie geendet hatten, brachen sie in lautes Weinen aus, fielen ihm um den Hals und küssten ihn wieder und wieder. Am meisten bedrückte sie, dass er gesagt hatte, sie würden sich nie wiedersehen. Dann nahmen sie Abschied und begleiteten ihn zum Schiff.
Schließlich mussten wir uns von ihnen verabschieden. So schwer es uns auch fiel. Unser Schiff war auf dem direkten Weg zur Insel Kos. Am folgenden Tag erreichten wir Rhodos und von dort ging es nach Patara. In Patara angekommen, fanden wir ein Schiff, das sich auf der kürzesten Route direkt über das offene Meer nach Phöniens fuhr. Mit diesem Schiff setzten wir unsere Reise fort. Zypern kam nahe, kam in Sicht. Aber wir steuerten südlich an der Insel vorbei, immer mit dem Blick auf Syrien. Und dann erreichten wir Tyros. Dort musste das Schiff ihre Last ablagen.
In Tyros suchten wir die Jünger auf und blieben 1 Woche lang bei ihnen. Der Heilige Geist hatte den Jüngern gezeigt, welche Gefahren die Apostel in Jerusalem erwartete. Und sie baten und warnten uns inständig, unsere Weiterreise nicht fortzusetzen. Trotzdem, als die für unseren Aufenthalt vorgesehene Zeit um war, brachen wir auf.
Unsere?
Nee. Ah. Die ganze Gemeinde, einschließlich Frauen und Kindern, begleitete uns aus der Stadt. am Strand knieten wir zusammen und beteten. Danach gingen wir an Bord, nahmen Abschied und sie kehrten zurück heim.
Am nächsten Tag führten wir unsere Seereise fort. Von Tyros nach Ptolemais. Auch hier besuchten wir die Geschwister, blieben aber nur einen Tag. Am folgenden Tag brachen wir wieder auf und unsere Reise führte nach Caesarea. Dort besuchten wir den Evangelisten Philippus, der uns als seine Gäste in seinem Haus freundlich aufnahm. Philippus war einer von den sieben, die seinerzeit in der Jerusalemer Gemeinde zu Helfern der Apostel gemacht worden waren. Er hatte vier Töchter, welche alle vier unverheiratet waren und von Gott die Gabe des prophetischen Redens bekommen hatten. Wir blieben einige Tage dort und während dieser Zeit kam ein Mann namens Judäa, ein Prophet, zu uns. Er stellte sich in die Mitte, nahm den Gürtel von Paulus und fesselte damit seine Beine und seine Hände und begann zu erzählen.
Der Heilige Geist sagt Folgendes. Genau so wird es dem Mann ergehen, dem dieser Gürtel gehört. Er wird in Jerusalem von den Juden gefesselt werden und an fremde Völker ausgeliefert werden. Als wir das hörten, baten sowohl wir Mitreisenden als auch die einheimischen Geschwister Paulus inständig, nicht zurück nach Jerusalem zu gehen.
Warum weint ihr? Warum macht ihr es mir so schwer? Für Jesus, den Herrn, bin ich nicht nur bereit, mich in Jerusalem gefangen nehmen zu lassen. Für Jesus bin ich bereit zu sterben. Schließlich gaben wir es auf, Paulus umstimmen zu wollen und sagten ihm, möge das geschehen, was der Herr will. Als die Tage in Caesarea zu Ende gegangen waren und wir die Vorbereitungen für die Weiterreise getroffen hatten, machten wir uns endlich auf den Weg nach Jerusalem. Einige der Jünger aus Caesarea begleiteten uns. Sie brachten uns zu einem gewissen Mann namens Mnason, der aus Zypern stammt und schon Jahre an Jesus glaubte. Bei ihm übernachteten wir.
Das war die dritte Missionsreise. Vielen Dank für alle. Vielen Dank auch an Wilde, die das ganze Projekt gemanagt hat hier.